Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, im Vorfeld, was den Prediger anging, lief so ein bisschen Wirrwarr und ein gewisser Predigersalat. Ursprünglich sollte der Heiner predigen, dann der Klaus Hebold. Und jetzt müsst ihr doch mit meiner Visage einmal mehr vorlieb nehmen. Mal gucken, ob das bei euch gemischte Gefühle auslöst oder nicht. Wenn ja, passt das immerhin zum Thema. Beispiel, was sind gemischte Gefühle? Entweder wenn der Prediger wechselt und jetzt vielleicht doch jemand da ist, wo man vielleicht doch lieber den anderen gehabt hätte, oder aber wenn jemand mit deinem neuen BMW mit Vollgas auf eine Steilklippe zufährt und sich mit dem Bremsen etwas schwer tut, dann fragt man sich, okay, kommt der noch zum Stillstand? Gemischte Gefühle. Ihr kennt das alle, vielleicht nicht beim neuen Auto, aber bei unterschiedlichen Situationen im Alltag, die gemischten Gefühle, selbst wenn man vielleicht gar nichts angefasst hat oder weil unser Gegenüber mal wieder gar kein Gefühl für die Situation hatte. Heute geht es tatsächlich ums Gefühl, das Fühlen und insbesondere den Tastsinn. Ich habe das gar nicht kommen sehen bei der ersten Predigt vor einigen Wochen, wo es dann ums Gehör ging, dass man eigentlich eine Predigtreihe zu den Sinnen machen könnte. Jetzt sind wir schon bei Teil 3. Wisst ihr noch die zwei letzten? Nee, Augen hatten wir nicht. Zunge, genau, und Ohr, exakt. Vielen Dank. Heute nun also der Tastsinn. Ein paar Eindrücke dazu. Ihr seht dort eine Hand von einem Mann. Und vielleicht seid ihr auch schon mal... Ja, gut, also ich meine, es wäre ein Mann, aber wenn ihr jetzt mit daran eine Frau auslest, auf jeden Fall eine menschliche Hand, die durch die Gräser geht und die Hand über die Gräser streifen lässt. Und bestimmt könnt ihr euch daran erinnern, man fühlt auch was, auch wenn das vielleicht leicht ist. Wenn da ein Wind rüber geht, nimmt man auch wahr, dass irgendwie die Gräser gebogen werden und dass auch irgendwie feine Härchen auf der Haut zu vibrieren anfangen. Man merkt, es ist warm oder kalt, ich sollte mir eine Jacke überziehen oder nicht. Man nimmt auch ganz feine Berührungen wahr und seien sie noch so leicht wie die Berührung eines Schmetterlings, der auf einmal angeflogen kommt oder den man im Schmetterlingshaus auf dem Arm halten darf. Man merkt auch, ob es ein Schmetterling ist oder zwei Schmetterlinge. Gut, um die Art zu unterscheiden, müsste man dann vielleicht doch die Augen benutzen. Aber man kann schon eine ganze Menge ertasten. Und auch was es für ein Tier ist, möglicherweise gibt es ja noch andere Tiere, die einem so auf der Hand rumlaufen. Folgendes vielleicht weniger, aber nicht ganz unmöglich. Die Schnecke, die ja auch primär sich durch ihre Fühler orientiert. Inwiefern sie jetzt durch die Augen sieht, ehrlich gesagt, bin ich dem jetzt nicht ganz so nachgegangen. Sind die Fühler auch wirklich zum Sehen geeignet bei einer Schnecke? Ich meine nicht. Auch Augen hat sie auch. Wie gut sie dadurch sieht, das könnte man dann nochmal nachforschen, genau. Auf jeden Fall, sie fühlt sehr viel und man hat nochmal andere Rezeptoren auf der Haut, wenn ein Insekt herbeigeflogen kommt, was einen dann möglicherweise sticht. Autsch. Andere Rezeptoren, die da anspringen. Schauen wir uns das nochmal etwas im Querschnitt an. Sorry, ganz um die Biologie kommt da jetzt nicht rum. Einmal weiter. Ach ja, stimmt, ich habe mal wieder was vergessen. So, was sehen wir hier? Zwei Hände. Genau, und das unten drunter sieht man nicht so ganz. Das ist tatsächlich ein nackter Rücken, auf dem jetzt eine Massage praktiziert wird. Mit ordentlich Druck. Ich weiß nicht, ob das eher bei euch positive oder negative Gefühle hervorruft. Ich persönlich empfinde Massage als angenehm, wenn die Faszien in die richtigen Richtungen buxiert werden. Wenn nicht, hat man nachher womöglich dann doch eher wieder die Schmerzrezeptoren, die man spürt. Also Tastsinn, Berührung, Schmerzsinneszellen und Druckrezeptoren. Und wenn wir uns jetzt die Haut nochmal im Querschnitt anschauen, dann sieht das folgendermaßen aus. Ganz oben, nicht ganz so schwer zu erraten, Haare mit Haut. Wenn wir etwas tiefer gehen, sieht das aus wie so diverse Baumästchen. Um es einfacher zu machen, gleiche Farbe gehört zueinander. Also die ovalen, runden, Hütchen da, das sind die Berührungsrezeptoren unten links primär zu sehen. Dann die blauen Ästchen, schwach zu sehen vielleicht, mit kleinen gelben Pünktchen obendrauf. Das sind die Druckrezeptoren, ich sage nur Massage. Das linke war eher so Schmetterling und Schmerznerven, Wespenstich oder aus Versehen ans Messer gefasst oder ähnliches. Alles unterschiedliche Rezeptoren, die man wahrnimmt mit den Sinneszellen und den Tastsinneszellen. Ja, und folgendes auch, was hat das nur damit zu tun? Ja, kleine Kinder nehmen gerne alles in den Mund. Warum? Weil sie so viel Hunger haben? Vielleicht auch, aber eher, warum? Ja, anfassen, ne? Sie fassen gerne alles an und im Mund und in den Lippen sind besonders viele Tastsinnesnervenzellen. Ja, deswegen hilft das bei der Suche. Sehr spannend. Wusste ich ehrlich gesagt auch nicht vorher. Ich weiß nicht, ob euch bewusst war nach diesen Eindrücken, wie vielfältig der Tastsinn im Alltag zum Einsatz kommt. Bei uns ganz normal, aber vielleicht auch, wenn man gar nicht mehr so gut sieht. Blinde haben die Herausforderung, dass sie ja alles im Grunde durch den Tastsinn feststellen müssen. Machen wir mal weiter. Und Robben sehen nicht sonderlich gut. Die sind vielleicht nicht ganz blind, aber in erster Linie nehmen sie ihre Umwelt durch ihre Barthaare wahr. Tun auch tatsächlich ihre Beute so erjagen im tiefen Wasser, die Beute erspüren und letztlich fangen. Ohne die Barthaare sind sie mehr oder weniger dem Tod preisgegeben. Bei einer Katze ist das auch lustig, die hat auch diverse Haarsinneszellen, kann zum Beispiel erspüren, ist da ein Loch im Tunnel und beziehungsweise in der Mauer. Und wenn das Loch groß genug ist, passe ich da durch. Das nimmt sie nicht primär mit den Augen wahr, sondern mit ihren Haaren. Einmal weiterklicken. Genau. Bernd ist heute nicht da, also die Katze Bernd von Tobi und Andrea. Den könnte man dann mal fragen, ob sie sich tatsächlich so verhält. Ja, und jetzt zu denjenigen, die tatsächlich gar nichts sehen, die voll auf ihren Tastsinn angewiesen sind, können eine separate Sprache erlernen, können sich im Alltag mit Blindenstock und entsprechender Sonderausstattung sehr gut zurechtfinden, sogar im Supermarkt Zuckertüte von Mehltüte unterscheiden. Wenn sie dann Weizen oder Dinkelmehl wollen, müssen sie vielleicht dann doch mal einen Kassierer oder einen Warenhelfer aufsuchen. Aber sie können sogar auch erfolgreich Sport machen, wie zum Beispiel Verena Bentele. Sie ist fünffache Paralympics-Siegerin und vierfache Biathlet-Weltmeisterin. Das ist schon eine krasse Leistung. Natürlich besonderen Unterricht und eine Spezialausrüstung, zum Beispiel dann auch beim Schießen, wird dann durch das Gehör signalisiert, ob das Gewehr nun richtig scharf gestellt ist und ob sie richtig schießt. Tastsinneszellen sind im Alltag wichtig und wenn man komplett auf sie angewiesen sind, extrem ausgeprägt. Übrigens, um nochmal allgemein zu Menschen zurückzukommen, Frauen gelten ja insgesamt als die feinfühligeren von den Menschen. Wisst ihr auch, woran das angeblich liegt? Die jüngste wissenschaftliche Erkenntnis, die ich gefunden habe, war tatsächlich primär die Händegröße. Je größer die Hände, desto tendenziell eher vielleicht ein bisschen mehr Porzellan laden. Und bei kleinen Händen sind dann mehr irgendwie Sinneszellen konzentrierter drauf. Und Frauen haben tendenziell kleinere Hände. Aber es ist natürlich nur so eine, es trifft nicht auf jeden, auf jede zu. Aber das ist so das, was die Wissenschaft meint, festgestellt zu haben. Ist aber auch noch nicht restlos erforscht. Der Tastsinneszellen ist wichtig. Und ich bin einmal mehr überrascht, wie wichtig der ist. Sehen und hören, keine Frage. Das brauchen wir dauernd. Riechen, also man merkt es schon, wenn jemand einen Furz gelassen hat oder wenn das Essen gut riecht oder die Rosen duften. Aber Tasten? Das läuft im Alltag doch so selbstverständlich. Man merkt eigentlich nur, wenn es weh tut. Schmerzrezeptoren, nicht wahr? Und fühlen? Ja, Berührungen und Umarmungen bei lieben Menschen, das ist schon schön. Wobei das in der Regel ja nicht so in Dauerschleife im Alltag passiert. Vielleicht manchmal zu unserem Leidwesen. Und das passt vielleicht auch irgendwie zum christlichen Gefühl, oder? Gott fühlen? Naja, also das dürfte manchmal im Alltag schon ein bisschen deutlicher passieren, oder? Gott fühlen? Ist vielleicht auch ernüchternd ein wenig, dass wir in der Bibel zum Thema Gott fühlen gar nicht so wahnsinnig viel finden. In Apostelgeschichte 17, Vers 27 heißt es zum Beispiel, er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen. Im Voraus hat er verordnete Zeiten und Grenzen ihres Wohnens bestimmt. Ob sie ihn vielleicht, und jetzt kommt's, tastend fühlen und finden möchten. Krasser Vers, steckt viel drin. Nicht nur Paulus, auch Lukas kann komplizierte Sätze machen. Ich möchte auf das Wort Grenzen nochmal einen gewissen Schwerpunkt setzen. Grenzen. Grenzen sind vielleicht nicht immer das Angenehmste in unserem Leben, aber wir Menschen sind begrenzt. Wir leben hier auf der Erde und beispielsweise nicht auf dem Mars. Auch wenn die Raumgesellschaft ESA schon vor 2040 die erste bemannte Raumfähre zum Mars geschickt haben will oder den ersten Astronauten. Ist an sich nicht so darauf ausgelegt, der Mensch. Der ist hier auf der Erde. So hat Gott sich das gedacht. Wir Menschen, wir machen auch Fehler. Wir sind nicht perfekt. Wir können eine ganze Menge, aber nicht alles. Wir wohnen an einem Ort. Wir können nicht überall sein. Gott hat uns so gemacht, er hat uns Grenzen gesetzt. Man kann sich fragen, warum? Lukas meint, Gott hat die Menschen alle gemacht, hat ihnen Grenzen gesetzt, wo sie wohnen sollen und auch auf der Erde. Und die Grenzen sind dazu da, um Gott zu suchen. Gott zu suchen. Und die Erde erkunden, staunen. Adam sollte schon ganz am Anfang Namen geben, nicht wahr? Und sich das mal ein bisschen näher zu Gemüte ziehen. Über das Schöne staunen. Ja, sogar über das Schlimme. Denn beides ist oft zu hoch für uns. Und wir haben irgendwie im Gefühl, dass es da eine Macht, eine höhere Macht geben muss. Gott. Manche trauen sich vielleicht das gar nicht Gott zu nennen. Aber Gott, dem ich mein Leid klagen kann, auf der einen Seite vielleicht ein Stück weit auch dafür verantwortlich machen will und gleichzeitig auch irgendwie, ja, ihm die Schönheit bringen will. Denn beispielsweise die Photosynthese ist bis heute von der Wissenschaft unzureichend erklärt. Gott hat uns Grenzen gemacht, dass wir ihn suchen. Ob wir ihn vielleicht tastend fühlen und finden mögen. Also tasten zum Beispiel, durch die Gräser gehen, die Tiere. Er führt dann weiter aus, dass es nicht darum geht, dass in dem Tier dann Gott zu finden ist, aber dass es ein Hinweis darauf ist, dass es einen Schöpfer gibt, der das wunderbar gemacht hat. Ja, und auf dieser Suche nach Gott tue ich mir weh, wenn ich letztlich nicht bereit bin, auf ihn zu hören. Gott zu suchen, um jetzt mal, damit ihr ein Bild habt für morgen, Gott zu suchen ist wie Schnitzeljagd. Gott zu suchen ist wie Schnitzeljagd. Das Spiel kennt ihr alle, oder? Habt ihr alle schon mal gespielt? Irgendwann? Also ich fand das immer lustig auf dem Kindergeburtstag. Ging mal los und musste diverse Hinweise finden und dann stand da irgendwas drauf, dass man dann zur nächsten Station kam. Gegebenenfalls musste man auch ein Puzzle irgendwie zusammenlegen. Wenn wir die Hinweise ignorieren, dann wird es schwierig, Gott zu finden. Dann lande ich im Nirgendwo. Ich muss die Hinweise mitnehmen, die ich von Gott gezeigt bekomme. Gott suchen ist wie Schnitzeljagd. Die Jünger aus dem Neuen Testament, die hatten einen vermeintlichen Vorteil. Jesus anfassen. Ha! Die konnten direkt hinterherlaufen, direkt mit ihm quatschen, direkt anfassen, ganzheitlich wahrnehmen. Die hatten vermeintlich nicht so das Problem, was wir heute haben, wo wir manchmal gefühlt, ja, irgendwie durch die Gegend laufen und anecken. Der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Johannes 1, was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Geht dann noch weiter, aber erstmal so weit, nochmal zurück. Er sagt, wir haben es gesehen, wir haben es gehört und wir haben es angefasst. Und wir denken uns jetzt diese Glückspilze. Toll, oder? Live gesehen, live gehört, live angefasst. Wir lesen sogar beim Matthäus von Kranken, die zu Jesus gebracht wurden und die wurden gesund, wenn sie nur sein Gewand angefasst haben. Unfair, oder? Ich glaube nicht. Denn lasst uns bedenken, auch die Jünger sind alle weggerannt, als es hart auf hart kam. 3 Jahre lang waren sie mit Jesus unterwegs, konnten ihm jede Frage stellen, konnten ihn anfassen. Oft sind viele neue Fragen dazugekommen. Sie haben Wunder erlebt, Zeichen gesehen. Speisung der 5000, Speisung der 4000, Totenauferweckung und vieles andere, Dämonenaustreibung. Als es hart auf hart kommt, sind sie alle weggerannt. Die Angst war auch bei ihnen plötzlich ganz groß und die guten Jesus-Gefühle waren auf einmal weg. Doch das Beste sollte noch kommen. Nein, es ist wohl mehr als nur anfassen. Oder sehen oder Wunder erleben. Und das durften auch die Jünger erleben. Mit Jesu Tod war nicht das Ende eingeleitet. Es ging erst richtig los. Johannes schreibt nämlich weiter, was wir gesehen, was wir gehört und angefasst haben, das verkündigen wir auch euch. Also seinen Lesern im ersten Jahrhundert. Und auch uns, die wir das heute lesen. Das sagen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Gemeinschaft. Wir verkündigen euch das, damit ihr Gemeinschaft habt. Na toll, können wir uns jetzt denken. Gemeinschaft? Ihr habt den gesehen, gehört und angefasst. Wir haben nur den Bericht. Nicht nur. Auch Gemeinschaft. Ja, wie? 2000 Jahre Abstand? Ja, in der Tat. Jesus hat den Heiligen Geist angekündigt und Gott Vater hat ihn geschickt. Und er hat gesagt, es ist gut, wenn ich gehe und der Tröster kommt. Unter anderem auch, dass wir über 2000 Jahre aus denselben Texten Kraft schöpfen dürfen und Gott dadurch zu uns spricht. Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus und miteinander, dass wir Gemeinschaft haben, auf dass unsere Freude vollkommen sei. Also er schreibt, dass eure Freude vollkommen sei, also die wir hier sitzen, unsere Freude. Freude vollkommen, ja, da gibt es manchmal Luft nach oben, ne? Vielleicht auch gerade, wenn es ums Gefühl geht. Johannes war irgendwie ein gefühlvoller Schreiber. Keiner hat so viel von der Liebe geschrieben wie er. Hat einfache, klare Sätze gemacht. Es auf den Punkt gebracht und doch immer wieder Nachsicht mit seinen Lesern gehabt. Das geht unter die Haut. Er war der Jünger, der Jesus am nächsten war. Ja, man kann vielleicht gefühlvoll schreiben, auch wir heute. Gefühlvoll einen Brief schreiben oder eine Nachricht schreiben, versuchen uns in den anderen reinzudenken. Was kann er vielleicht auch damit der Nachricht gemeint haben? Wie reagiere ich da am besten drauf? Versuchen, sich da irgendwie reinzufühlen. Manchmal auch jenseits von Nachrichten im Alltag. Braucht es jetzt eine Umarmung? Braucht es vielleicht keine Umarmung? Braucht es vielleicht eine Distanz oder braucht es etwas Zeit? Vielleicht hilft es, sich bewusst zu machen. Nicht jede harsche Reaktion dir gegenüber von deinem Ehepartner oder von einem Freund oder Bekannten ist immer gleich pauschal eine Ablehnung. Nicht jede harsche Reaktion ist Ablehnung, manchmal ist es nur aus dem Affekt heraus. Ja, und es verlangt auch irgendwie das Gewolltsein. Zu gucken, was will der andere mir signalisieren? Wo muss ich vielleicht gefühlvoller reagieren? Wo muss ich vielleicht auch mal versuchen, ein Gefühl zu zügeln? Und trotzdem hat es seinen Platz. Und ich denke, wo der Heilige Geist da reinkommt, wo wir ihm da Raum geben, kann echte Gemeinschaft entstehen. Und das hat letztlich auch mit guten Gefühlen zu tun. Echte Gemeinschaft hat zutiefst mit guten Gefühlen zu tun. Und die einzig zuverlässige Basis dafür ist wirkliche Gemeinschaft mit Gott. Und das ist manchmal herausfordernd, wenn ich vielleicht merke, dass mein Partner zum x-ten Mal vielleicht da harsch oder gefühllos reagiert oder mein Bruder, meine Schwester oder vielleicht auch meine Eltern knorrig geworden sind und immer das sich nicht sagen lassen wollen. Oder vielleicht auch die Kinder nicht verstehen, wie ich es meine, ob ich es doch gut mit ihnen meine. Geduld und Gebet, dass Gemeinschaft wieder möglich ist. Oder zumindest ich die Basis für die Gemeinschaft schaffen kann. Johannes geht dann weiter und sagt, ja Leute, bedenkt auch, das Licht ist wichtig. Wenn wir im Lichte wandeln, wie Jesus im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Aufrichtigkeit. Echtheit. Nicht den heimlichen Vorteil suchen. Da ertappe ich mich immer wieder bei, dass ich irgendwie versuche, im Alltag so ein bisschen so meine Wunschvorstellungen als die besten zu verkaufen und habe ich nichts dagegen, wenn der andere das dann irgendwann akzeptiert. Ich kann es ja versuchen, möglichst schmackhaft unterzubreiten. Jesus sagt, versuche den Vorteil des anderen zu suchen. Aufrichtigkeit. Und aus der Vergebung leben. Das ist Gemeinschaft. Und das bedeutet auch Freiheit. Ja, lokale Grenzen sind schon schön, auch dass wir eine Wohnung haben, in der wir uns bewegen können und nicht in einer einzelnen Zelle sitzen. Aber wenn ich innerlich Beklemmung habe, und vielleicht auch bitter bin und den Geist Gottes nicht ranlasse oder im Zank verharren will, na, dann ist Freiheit nicht möglich. Aber wo wir da Gott ranlassen, da entsteht Freiheit. Und letztlich auch ein gutes Grundgefühl, was vom Heiligen Geist bewirkt und gefördert wird. Weil Jesus in der Mitte ist und wir uns um ihn herumstellen. Und wie näher wir an ihn rankommen, desto mehr kommen wir auch zueinander, weil wir uns immer mehr auf ihn zu bewegen. Ne? Fragen wir also den Herrn in der neuen Woche, und das dürft ihr mitnehmen und gleich morgen Vormittag schon mal als Gebetsfrage mitnehmen. Herr, was ist dein persönliches Abenteuer für mich heute? Kann man das mal hier vorne anwerfen? Was ist dein persönliches Abenteuer, Herr, für mich heute? Schnitzeljagd ist auch so ein bisschen Abenteuer, nicht wahr? Und so eine Frage ist gut, damit wir die Hinweise nicht übersehen, wie Gemeinschaft, wie Gott uns zu echter Gemeinschaft zunehmend befähigen kann. Was ist dein persönliches Abenteuer für mich heute? Herr, mach mich bereit, mach mich sensibel für deine Schnitzeljagd. Nehmt das mal mit. Ich bete. Ja, Herr Jesus, das ist mein Gebet für mich, für uns. Zeige du uns das jeweils persönliche Abenteuer, was du für uns dir gedacht hast. Komm du rein und mach uns bereit und sensibel, ja, für deine Schnitzeljagd, für das Leben mit dir, für die Herausforderungen, die auf uns warten. Amen.